Nachdem wir in den letzten Wochen viel über leistungssteigernde Möglichkeiten gesprochen haben, Trainingsansätze, die VO2 Max, die Mitochondrien, wird's heute viel weniger wissenschaftlich, denn heute sprechen wir darüber, wie die Magie in der Pause wirkt. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Ja, und ich glaube, an der Stelle können wir dann auch endlich mal mit der Wahrheit rausrücken. Eigentlich haben wir euch alle nur mit Triathlon geködert, aber in Wirklichkeit sind wir ganz, ganz einfache Esoterik-Influencer, die euch ab heute richtig schön viel teuren Scheiß, der nichts bringt, verkaufen. Oder, Lotta?
Davon habe ich noch nichts mitbekommen. Da müsstest du mich vielleicht erst einweihen.
Ja, oder, also ich meine, da liegt viel mehr Geld drin wie im Triathlon. Wenn man sich anguckt, was diese ganzen Coaches und Hexen und ich weiß nicht, was alles im Internet an Geld verdienen, wir müssen umsatteln. Ich glaube, die Kundschaft ist auch viel größer. Und ich meine, wir fangen jetzt an. In der Pause wirkt die Magie. Ne?
So, ja,
kannst du mal kurz deine Augen schließen und das wirken lassen? Tief einatmen und diese Energie, die Magie in dir spüren?
Oh, hör mir auf. Also ich glaube, ich bin dagegen echt allergisch gegen solche Geschichten. Ich kann es auch nicht hören, wenn mir jemand erzählt, du musst in deiner, weiß ich nicht was sein, worin
Mitte,
auch immer ich sein
Mitte,
muss.
Mitte.
Nee, ich glaube, komme in deine Energie oder irgendwas.
Ach so, ja, das ist ja wie komme ins Tun. Oder so, das verstehe ich auch nicht so ganz.
Das ist einfach nur schlechtes Deutsch, aber
ja.
Das andere ist für mich einfach, ja genau, Esoterik. Und ich glaube, damit hat unser Podcast glücklicherweise überhaupt nichts zu tun.
Nee.
So, es sollte ja eigentlich nur bedeuten, also dieser Titel, dass
ja, was
ja
soll der,
Training
was soll,
nicht alles ist.
Was
Training
soll der bedeuten?
Ist schön und gut, du kannst dich kaputt machen, aber ob dann wirklich was passiert, beziehungsweise ob sich dann das auch in die richtige Richtung entwickelt, sodass du schneller und besser und stärker und alles Mögliche wirst, was du dir erwünschst, das steht auf einem anderen Blatt.
Das ist die Frage, was man sich wünscht. Ne? Also wenn man sich einfach immer nur verausgaben will, dann ist das natürlich auch ein tolles Thema. Oder dann kann man das ja auch wunderbar machen. Aber du sagst es schon richtig. Es geht ja bei uns primär immer darum, besser zu werden. Wir wollen ja besser werden. Und da hilft es halt nicht unbedingt, sich immer nur fertig zu machen. Ja, also beziehungsweise gibt es eben eine Theorie, die besagt, dass es nicht nur diese Belastung braucht, sondern eben auch die Erholung. Und ich glaube, wir haben das in diesem Podcast in verschiedenen Folgen schon ganz oft angesprochen. Genau diesen Zusammenhang quasi mit Reizsetzung und Reizanpassung. So.
Mhm. Mhm.
Und ich glaube, wir haben den Namen auch hin und wieder schon genannt. Das ganze Prinzip nennt sich Superkompensation.
Genau.
Genau.
Das ist ja dann vielleicht doch ein bisschen wissenschaftlich.
Naja, ein bisschen. Ja, genau. Und genau über diese Theorie wollen wir heute sprechen, weil das ist eigentlich eines von vielen Schlüsselthemen, wenn es darum geht, das Training selber zu steuern oder das Training zu steuern oder als Trainer Trainingspläne zu schreiben.
Oder sich als Athlet selbst zu coachen.
Ja.
Dann muss man das eigentlich auch verstanden und verinnerlicht haben.
Ja. Ja, sollte man, weil sonst macht es ja nicht viel Sinn. Aber ansonsten kann man ja auch zu uns kommen. Ne?
Ja, manche lernen es halt auch auf die harte Tour. Es dauert dann länger und tut mehr weh und ja. Genau, eventuell sind da auch ein paar Pausen dann integriert,
ja,
ein paar ungeplante Pausen. Ja.
Wenn es nicht funktioniert, ist es auf jeden Fall verschwendete Zeit und manchmal erreicht man ja schon was, aber mit einem Trainer erreicht man manchmal mehr oder wenn man sich damit genau auskennt, geht es halt besser. Aber das Thema der Superkompensation ist ein sehr spannendes und eben auch ein sehr wichtiges, weil, und das ist ja die einfache Theorie, die irgendwie jedem einleuchtet. Wenn ich möchte, dass was besser wird, dann muss ich ja was dafür tun. Und danach passt sich unser Körper an. Das ist jetzt auch tatsächlich nicht nur was im Sport. es ist ja im Endeffekt, wenn es um Lernen geht, genauso. Also es ist eine andere Art, aber du musst ja, also wir haben in der Schule alle wahrscheinlich mehr oder weniger erfolgreich mal versucht, was auswendig zu lernen. Da muss ich ja auch quasi was anstoßen, damit sich was entwickelt oder das was bleibt. Also ich muss mir ja Sachen merken, dass sie hinterher da sind. Ne?
Es ja,
ist ja weit entfernt ähnlich.
Ja, also darf ich da vielleicht kurz was zu sagen? Ich hatte auch gerade ein Beispiel im Kopf.
Bitte, sehr gerne.
Also ich komme aus einer sehr musikalischen Familie und wir haben alle Instrumente gelernt. Und man musste dafür natürlich auch jeden Tag was machen, damit was bleibt. Also jetzt könnte man argumentieren, das ist ja wie mit den Mitochondrien, die muss man auch jede Woche wenigstens aktivieren oder so. Aber ich glaube, die Prozesse, die da passieren, sind andere, weil es entsteht ja nicht irgendwie ein größerer Space im Hirn. Naja gut, es entstehen vielleicht mehr Verbindungen zwischen rechter und linker Hirnhälfte. Ja, also ich würde sagen, Lernen basiert eher auf Wiederholung. Das ist meine ganz pragmatische und nicht wissenschaftliche Ansicht.
Ja, aber Training basiert auch auf Wiederholung. Und es gibt ja da schon, also ich will das nicht gleichsetzen, das mache ich damit auch nicht, aber ich wollte das Prinzip einfach irgendwie klar machen. Und es ist ja schon so, wenn du in einer Sportart wirklich extrem gut werden willst, musst du früh anfangen. Und genauso ist es, wenn du auf Weltniveau irgendein Instrument spielen willst, musst du auch früh anfangen. Und du musst üben, 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 üben. Das ist wie trainieren, trainieren, trainieren. So, ich wollte nur, dass das... Und dass eigentlich diese Vorstellung von, ich muss irgendwas tun, irgendwas trainieren, irgendwas wiederholen, dass sich im Körper, im Kopf, wo auch immer was verfestigt, um danach eine bessere Leistung in diesem Bereich bringen zu können, das ist nichts Unlogisches und das ist uns allen auch irgendwo bewusst und bekannt. Das haben wir alle schon mal irgendwo gemacht. Gedicht lernen in der Schule hat wahrscheinlich jeder mindestens mal versucht. Also es ist vielleicht nicht allen geglückt, aber wir haben es alle irgendwo in der Schule mal machen dürfen, machen müssen. So, das meine ich nur, um das näher zu bringen. Natürlich, und da kommen wir dann wieder weg von diesem Esoterik-Influencer-Podcast, den wir ja nicht sind, und hin zur Wissenschaft. Was jetzt den Sport angeht, ich bin mir sicher, das gibt es im Bereich Musik auch, aber was den Sport angeht, hat man sich eben sowas auch angeguckt. Also man hat sich angeschaut, was passiert denn. Oder man hat sich überlegt, eben wahrscheinlich auch auf Grundlage dieses Wissens, dass ich irgendwas tun muss, um was zu können, um was zu lernen. Was passiert denn, wenn ich mich verausgabe und welche Auswirkungen hat das hinterher? Vielleicht auch, was ist denn dafür verantwortlich, dass ich dadurch besser werde? Und das sind ja eigentlich alles clevere Fragen, die man sich eben dann natürlich im Laufe der Zeit irgendwann mal wissenschaftlich angeguckt hat.
Ja, ich glaube, ganz viele haben damit natürlich auch Berührungspunkte aus dem eigenen Leben oder aus dem eigenen Trainingsalltag. Man merkt, dass man halt zum Beispiel nach einer harten Einheit am nächsten Tag eher schwere Beine hat und dann vielleicht nach den Laufintervallen nicht gleich die Radintervalle machen kann. So, ich glaube, das ist das, wo jeder irgendwie schon mal eine Erfahrung gemacht hat oder weiß, dass das nicht so einfach ist. Manche Dinge kann man machen, aber dann kann man sich vielleicht auch nicht mehr so pushen. Und das ist ja vielleicht auch ein Ansatz, um zu diesem Prinzip der Superkompensation zu kommen. Also warum ist man nach einem Training eigentlich eher mehr K.O. und mehr müde und nicht eigentlich stärker? Theoretisch müsste man ja direkt nach dem Training sofort sehr viel besser drauf sein. Ist man ja aber nicht.
Ja, genau. Und es wäre, also das ist eben auch eine Frage, dass man sich mal in Studien angucken müsste. Die Frage ist dann eben auch, wenn ich jetzt heute Intervalle am Anschlag laufe und das morgen wieder mache und übermorgen wieder und die Woche drauf, also das so lange, sagen wir 10 Tage hintereinander, stellt sich halt die Frage, ob ich in diesem Prozess irgendwann nochmal in der Lage bin, die Intervalle so schnell zu laufen wie am ersten Tag. Oder passiert das tatsächlich, dass ich sie im Laufe der Zeit noch schneller laufen kann, obwohl ich sie jeden Tag laufe und danach immer total kaputt bin und eigentlich so gefühlt immer kaputter werde. Aber bevor wir das diskutieren, sollten wir einmal nochmal sollten wir die Superkompensation oder dieses Prinzip einfach nochmal genau erklären. Denn diese, diese Theorie oder dieses Modell besteht aus verschiedenen Phasen. Also das erste ist mal ein Ausgangspunkt, unsere Fitness, sagen wir mal, jetzt. Und dann kommt quasi eine belastende oder eine mehr oder weniger belastende, es kommt eine Trainingseinheit, die quasi dafür sorgt, dass wir nicht mehr ganz so fit sind. Weil wir haben ja was getan. Das ist das, was Lotta gerade angesprochen hat. Wir sind danach müde. Das heißt, wir sind nicht mehr ganz so frisch wie beim Ausgangszustand. Und dann kann man sich eben vorstellen, das ist wie eine Kurve, die nach unten geht. Ja, bitte, Lotta meldet sich.
Ja, die wichtige Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass diese Trainingseinheit uns herausfordert. Also, dass das nicht irgendwas ist, was wir sowieso jeden Tag machen und was uns überhaupt gar nicht irgendwie belastet oder so. Mhm. Es muss schon ein Reiz sein, also es nennt sich trainingswirksamer Reiz, der über einer bestimmten Schwelle liegt.
Mhm. Okay, ja, genau.
Also wenn ich jeden Tag 5 Kilometer spazieren gehe und dann am nächsten Tag wieder 5 Kilometer spazieren gehe, dann ist das halt kein Trainingsreiz. Wenn ich aber 7 oder 10 Kilometer spazieren gehe, dann könnte es sein, dass ich das spüre und lässt sich natürlich auf den Sport genauso übertragen.
Aber eine Belastung ist trotzdem da. Auch wenn der Reiz nicht so groß ist, die Fitness, die du vorher hast, hast du hinterher wahrscheinlich nicht mehr so. Egal wie. Aber du hast recht. Es muss, um quasi in der Superkompensation zu bleiben, ein Reiz eines bestimmten Ausmaßes sein. So, also wir stellen uns vor, wir starten, sind fit, wir trainieren. Es ist, sagen wir mal, ein intensives Intervalltraining. Danach sind wir total kaputt. Unsere Fitness geht nach unten. Und wir sitzen erstmal da, tun nix. Ja.
Sorry, dass ich mich nochmal melde, aber die Fitness geht eigentlich ja nicht nach unten, sondern wir werden nur sehr, sehr müde. Also
ja, ich nenne es jetzt einfach so. Wir sind halt nicht mehr, ich meine Fitness nicht in irgendeinem Sportzusammenhang aus irgendeinem wissenschaftlichen Modell, sondern ich meine, wenn ich morgens aufstehe und ich bin ausgeschlafen und ich habe Energie, dann sage ich, ich bin fit. So. Wenn ich Intervalltraining gemacht habe, bin ich hinterher nicht mehr fit. Ganz einfach erklärt, so meine ich das.
Ich fühle mich erschöpft, ja.
Ja, ich sage zum Beispiel nicht, ich fühle mich erschöpft, sondern ich bin halt nicht mehr fit, ich bin kaputt. So, dann setze ich mich auf die Couch und jetzt sagen wir mal Idealzustand, ich habe den ganzen Tag Zeit, ich darf da sitzen bleiben. Dann geht die Kurve ja wieder nach oben. Mein Körper sagt, oh Gott, ich kann mich erholen. Jetzt gibt es vielleicht auch noch was zu essen, ein bisschen was zu trinken, alle Nährstoffe, Energie zurück. Wir versorgen unseren Körper, der hat alles, was er braucht. Und dann erholt er sich. Dann macht er zum Beispiel die Glykogenspeicher wieder voll und sagt, so, ich bereite mich jetzt mal vor. Ne? Der Irre könnte ja gleich wieder irgendwie so Intervalle laufen. Dann muss ich ja fit sein und bereit sein. Und dann erholt der Körper sich. Wir schlafen vielleicht nochmal eine Nacht und am nächsten Morgen sind wir ein minimales Stück fitter als vor diesem Intervalltraining. So, das ist eine ganz einfache Erklärung, aber das wäre dann Superkompensation. Der Körper passt sich an die Belastung an und versucht, bereiter zu sein, diese Belastung nochmal aushalten zu können. Also Ausgangspunkt war ja, wir sind fit und gehen trainieren. Und da war der Körper noch vielleicht so ein bisschen, das ist jetzt alles sehr vereinfacht erklärt, noch so ein bisschen der Überzeugung, ach, es kann gar nichts Schlimmes passieren. Dann kam quasi dieses Trauma des Intervalltrainings und am nächsten Tag ist er darauf ein bisschen besser vorbereitet und wir sind deswegen fitter. Also wir sind leistungsfähiger. Weil, und jetzt sagen wir mal, es ist auch wieder ein ganz einfaches Beispiel, sagen wir mal, weil der Körper jetzt auch gesagt hat, okay, komm, wir legen lieber 300 Mitochondrien mehr an oder 5000 oder wie auch immer. Aber wir machen irgendwas, damit wir diese Intervalle besser ertragen können. So. Mhm. Das ist ganz einfach erklärt, dieses Prinzip der Superkompensation.
Ja, genau. Und wenn man sich das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen bildlich vor Augen malen möchte, dann kann man sich eben so eine Art, ich fürchte, das heißt Sinuskurve vorstellen, wo es quasi erst einen Tal gibt. Es geht erst nach unten. Also wir haben ein Koordinatensystem, da die Y-Achse ist unsere Baseline.
Bevor du es jetzt erklärst, wenn es jemand sehen will, einfach Superkompensation googeln, auf die Bilderergebnisse gehen, da sieht man das.
Weil beziehungsweise ich glaube, wir können es einfach auch in die Podcast-Folge mit reinpacken.
Ja, oder so, genau. Aber ja. Das ist sonst...
Auf jeden Fall, es geht einmal eine Kurve nach unten. Dann erreicht man eben so die Talsohle und dann geht es wieder hoch. Und dann zum Schluss der... die Phase der Superkompensation, da ist dann quasi die Kurve oberhalb der Baseline. Also da, wo wir gestartet sind, genau, da, wo wir gestartet sind, da geht die Fitness noch drüber hinaus.
Ja.
So. Und was du jetzt gesagt hast mit, wir machen an einem Tag Intervalltraining und am nächsten Tag geht's uns schon viel besser und wir sind noch leistungsfähiger, ist natürlich sehr, sehr stark runtergebrochen, weil diese Zeitspanne kann extrem individuell sein. Mag sein, dass es bei dir so zutrifft und du am nächsten Tag schon wieder super krass ballern kannst. Kann aber auch sein, dass es bei dir eher 3 Tage dauert und du dann erstmal schwere Beine hast.
Ja, und aber es ging mir, da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Es ging mir jetzt einfach nur ums Verständnis, wie diese Theorie funktioniert. So, weil, und das ist ja der Punkt, der eigentlich sehr wichtig ist. Das wurde ja quasi wissenschaftlich untersucht. Aber man hat sich da eigentlich nur quasi die Glykogenspeicher angeschaut. Und da war, soweit ich das gelesen habe, ungefähr ein Zeitraum von 48 Stunden angegeben. Also 2 Tage. Wir kommen auf das Individuelle, glaube ich, am Ende nochmal ganz groß. Aber dieses Modell basiert eigentlich auf einer Studie, die sich eben die Glykogenspeicher bei Tieren angeschaut hat. So, nur um damit vielleicht so ein bisschen die Kritik an diesem System, an dieser Theorie einzuleiten. Es geht um nichts anderes, also nicht um irgendwelche Strukturen in der Muskulatur, irgendwelche Anpassungen vom Fettstoffwechsel oder sonst irgendwas, sondern nur darum, dass man beobachten konnte, dass nach einer hohen Belastung, die Glykogenspeicher bei Tieren nach einem gewissen Zeitraum, ich weiß nicht, ich glaube es waren 48 Stunden, größer waren, also mehr Energie gespeichert hatten als davor. Und dann hat man...
Was ja auch schon ein ganz netter Effekt ist, weil man dann eben mehr Energie produzieren kann mit diesem Glykogen oder eben auch höhere Intensitäten länger durchhalten kann.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Und da kommen wir jetzt gleich im Verlauf auch nochmal drauf. Ich finde das Prinzip trotzdem, also diese Theorie oder dieses Modell auch nicht schlecht, gerade um bestimmte Dinge auch zu bebildern, irgendwie verständlich zu machen. Aber es gibt eben die Kritik daran, dass eben das nur auf dieser Beobachtung basiert. Also dass auch eine Zeit lang in der Trainingssteuerung eben gesagt wurde, wir brauchen immer, wir brauchen jetzt immer 48 Stunden Pause, damit unsere Glykogenspeicher quasi wieder quasi diese Superkompensation durchgemacht haben und erst dann dürfen wir wieder trainieren. So.
Ja, genau. Sagt uns ja Garmin zum Teil auch, nach dieser Trainingseinheit solltest du 72 Stunden ausruhen oder keine Ahnung, manchmal auch nur 13.
Das geht bei uns Langdistanz-Triathleten oder Ultrasportlern auch immer wunderbar, diese Erholungszeiten einzuhalten. Ist halt die Frage, für welchen Typ Mensch dieser Algorithmus dann auch gemacht ist. Ne?
Ja, genau. Und worauf eben deren Daten basieren oder diese Empfehlungen. Also
ja,
gut, aber ja, das ist ein anderes Thema.
Genau. Und dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, macht dieses Superkompensationsmodell für uns überhaupt Sinn? So.
Ja, wir müssen natürlich beachten, dass es eben andere Systeme gibt, außer den Glykogenspeichern.
Ja.
Und dass die natürlich auch betroffen sein können von zum Beispiel diesem Intervalltraining. Also, wir haben es ja schon angesprochen, eventuell haben wir hinterher schwere Beine. Worauf deutet das hin? Dass wir wahrscheinlich in unseren Muskeln eine bestimmte Verletzung hervorgerufen haben, dass da eben sogenannte Mikrotraumata entstanden sind, da eben durch den im Zuge des Muskelkaters oder der Muskelkater zeigt uns eigentlich nur an, da sind Verletzungen entstanden und die müssen ausgebessert werden in den Muskeln. Das ist ja auch ein Punkt, der eventuell eine Pause erfordert, aber das kann uns eben das Prinzip der Superkompensation nicht verraten, wann dann der richtige Zeitpunkt ist, zum Beispiel weiterzumachen.
Ja, genau. Da gibt es halt viel mehr zu beachten als nur das eine. Wobei man natürlich, und das finde ich auch gut, dass du das gesagt hast, schon auch sagen kann, dass es gut ist, dass man wenigstens das weiß, also dass man wenigstens weiß, okay, die Glykogenspeicher brauchen eben ihre Zeit und die füllen sich mehr auf. Ich denke halt, ein ganz großer Punkt ist eben bei dieser Theorie, alles außerhalb der Glykogenspeicher richtig einschätzen zu können. Weil nur dann macht die Theorie Sinn, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Wir können ja vielleicht kurz drüber sprechen, was es noch für andere Systeme gibt, die eben noch betroffen sein könnten von unserem Training.
Ja, können wir auf jeden Fall. Und dann eben auch die Punkte, die für eine Anpassung sorgen. Das ist nämlich auch noch so eine Sache. Also du hast ja gerade, wir haben es ja gerade schon angesprochen, eine Sache ist zum Beispiel die muskuläre Belastung. Nicht der Muskelglykogenspeicher, sondern der Muskelstrukturen, was du ja gerade schon gesagt hast. Wir haben natürlich auch eine Belastung auf Bänder, Sehnen, Gelenken, die ja auch eine Rolle spielen kann. Wir haben wir auch schon angesprochen, den Fettstoffwechsel, der ja auch so eine Sache ist. Nur so als Beispiel, das Kreatinphosphat, über das wir auch schon gesprochen haben, dass sich das quasi wiederherstellt, dauert zum Beispiel nur 3 Minuten. Also das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Energielieferant für uns Ausdauersportler, aber das zeigt so ein bisschen, dass man da keine 48 Stunden warten muss. Da brauchen wir nur 3 Minuten warten. Und da ist halt Vorsicht quasi geboten.
Ja, also die verschiedenen Systeme haben unterschiedliche Anpassungszeiten. Wir haben gesagt, die Glykogenspeicher können eben im Worst Case quasi 48 Stunden dauern, bis sie wieder aufgefüllt sind und vielleicht auch vergrößert wurden. Die Kreatinphosphatspeicher sind sehr, sehr schnell wieder aufgefüllt, spätestens nach 3 Minuten, manchmal sagt man sogar nach wenigen Sekunden. Damit kann man ja auch wirklich hochintensiv Training machen, ein paar zum Beispiel Kniebeugen oder sowas mit viel Gewicht kann man mit den Kreatinphosphatspeichern bestreiten. Aber bestimmte Enzyme oder Proteine brauchen auch eine lange Zeit, manchmal mehrere Tage, bis sie wiederhergestellt werden. Und so haben wir jetzt halt so verschiedene Systeme mal angesprochen. Das muskuloskeletale System, also der ganze Bewegungsapparat. Dann haben wir das Herz-Kreislauf-System. Auch da gibt's ja Anpassungen, über die wir sehr, sehr viel gesprochen haben in den letzten Folgen.
Ja.
Was passiert mit der Aufnahme von Sauerstoff und mit dem Ausbau unserer Gefäße, also unserer Blutgefäße und so weiter.
Ja.
Dann dürfen wir auch das Nervensystem nicht vergessen. Auch da gibt es Anpassungen und auch das kann das Training Auswirkungen auf uns haben. Merken wir dann zum Beispiel, wenn wir irgendwie super schlechte Laune haben, wenn wir viele Tage sehr, sehr hart trainiert haben, könnte ja eventuell auch ein Effekt sein, ja?
Ja, wobei man da unterscheiden muss. Es gibt natürlich verschiedene Auswirkungen im Training oder vorm Training, aber es wirken sich anders. Ah ja, das ist ein bisschen blöd. Es gibt andere Auswirkungen, aber die wirken sich anders aus. Aber es erklärt sich gleich. Du hast ja zum Beispiel bei den Glykogenspeichern, die werden ja geleert. Also ich übertreibe jetzt, aber dann wird es vielleicht klarer. Da wird ja dem Körper Schaden zugefügt. Wenn ich quasi eine belastende Trainingseinheit habe und es gibt so Mikroverletzungen in der Muskulatur, die dann zu Muskelkater führen, dann passiert ja ein Schaden am Körper, der quasi repariert werden muss. Das Herz-Kreislauf-System nimmt ja im Endeffekt keinen Schaden, es wird aber trotzdem ausgebaut. Auch es werden ja nicht die Mitochondrien zerstört, die wiederhergestellt werden müssen. Deswegen muss man da, glaube ich, unterscheiden. Für die einen Sachen braucht man nicht unbedingt Regeneration, aber für andere ist das eben schon nötig. Ich habe auch einmal ganz kurz, Es kann auch zum Beispiel, was die Glykogenspeicher angeht, ein viel längerer Zeitraum sein, wenn man, je nachdem, was für eine Einheit man gemacht hat, ganz zu schweigen von Wettkämpfen, wenn man einen Ironman macht, dann ist es halt meistens nicht nach 48 Stunden schon wieder getan. Also weder die Glykogenspeicher komplett voll, noch irgendwie alle Schäden am Körper behoben. Da brauchen manche Leute 2-3 Wochen für, je nachdem, wie gut man vorbereitet war oder wie fit man ist. Aber man muss da ein bisschen unterscheiden. Nicht alle Prozesse, die durch ein Training ausgelöst werden, sind quasi Schadensbegrenzung, sagen wir es mal so. Sondern da werden halt Fähigkeiten ausgebaut, aber da ging vorher nichts kaputt. So, deswegen ist das ein bisschen anders mit dem Herz-Kreislauf-System. Aber grundsätzlich, es stellt sich natürlich in diesem Zusammenhang, und wir haben in der Vorbereitung nicht drüber gesprochen, aber es ist mir, als wir eingestiegen sind in die Folge, direkt eingefallen, es stellt sich natürlich dann auch so ein bisschen die Frage, wie lang sollte denn dann die Pause sein nach dem Training? Oder brauchen wir eine Pause? So, weil, und ich werfe das gleich rein, damit Lotta meinen Gedanken auch kennt, Jonas Deichmann hat 120 Tage keine Pause gehabt. Und ich weiß jetzt nicht, müsste man mal seine Leistungsdaten abwarten, ob die Leistungsdiagnostik am Ende besser war als die vorher. Weil das wäre ja zum Beispiel ein sehr, sehr spannendes Experiment, wo man sehen könnte, okay, nee, jemand, der, und da kommen wieder diese ganzen individuellen Faktoren, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, dann zum Tragen, jemand wie Jonas braucht scheinbar keine Pause. Oder vielleicht ja auch doch.
Ja, wobei er hat ja nicht keine Pause gehabt. Er hat ja trotzdem auch gegessen, geschlafen, alle möglichen Maßnahmen zur Regeneration getroffen, die andere Leute vielleicht nicht unbedingt durchführen würden.
Ja.
Keine Pause wäre, wenn er jetzt die 120 Langdistanzen
Entschuldigung?
Nonstop durchgemacht hätte.
Jonas hat keinen Tag Pause gebraucht.
Ja.
Wenn man jetzt sagt, man braucht einen Ruhetag, eine anstrengende Einheit, und er ist jetzt nicht hochintensiv unterwegs gewesen, aber jeden Tag 226 Kilometer.
Naja, klar.
Da müsste man jetzt nach dieser Theorie, müsste man ja sagen, damit er sich da nicht irgendwohin negativ reinarbeitet, müsste er ja einen Ruhetag machen und dann erst wieder oder vielleicht auch zwei.
Ja, ich glaube, da ist es wichtig zu ergänzen, dass diese Theorie eigentlich auch noch so eine andere Seite hat, wo nämlich gesagt wird, wenn du zum falschen Zeitpunkt wieder einsteigst, dann steigt nicht deine Fitness, sondern letzten Endes geht die Kurve irgendwann ganz nach unten.
Mhm.
Also es normalerweise summieren sich quasi diese Trainingseinheiten so auf, dass man mit dem richtigen Belastungsmanagement immer besser wird und die Baseline immer weiter steigt.
Mhm.
Aber also der Ausgangspunkt quasi immer weiter nach oben verschoben wird. Wenn man aber eben laut dieser Theorie diese Phase nicht abwartet, wo der Körper erstmal ermüdet ist und wieder alle möglichen Prozesse in Gang bringen muss, um alles Mögliche zu reparieren oder die Speicher wieder aufzufüllen, wenn man das nicht abwartet, dann geht quasi die Baseline immer weiter nach unten und man verschlechtert sich immer stärker.
Mhm.
So, und das wäre ja dann genau für im Fall von Jonas müsste man ja sowas erwarten, laut dieser Theorie.
Ja, genau. Und dann stellt sich eben die berechtigte Frage, brauchen wir eigentlich eine Pause beim Training? Beziehungsweise müssen wir sie einhalten, weil es diese Theorie der Superkompensation gibt. Ich möchte ganz kurz hier zwischendrin noch sagen, ich bin immer ganz froh, wenn ich dann Kaffee habe, weil das gibt mir wenigstens immer das Gefühl, dass ich mich nach dem Training schnell erhole und wieder einigermaßen fit werde. Und in dem Zusammenhang, vielen Dank, Yannick, für die Kaffeespende, die erneute. Der kommt natürlich direkt an. Der hält mich hier gerade auch in der Folge. Und erinnert mich auch dran, dass ich hier ganz unbedingt, ganz dringend und ganz wichtig darauf hinweisen wollte, dass wir mittlerweile ein Bike-Fitting-Tool auf unserer Webseite haben. Ich verlinke das in den Shownotes hier zur Podcast-Folge. Da kann man das sich auch mal angucken. Es ist ein Tool, kann man eben einfach quasi ein Bild von sich hochladen, kann die Winkel anpassen, Wir haben ein bisschen dazu geschrieben, welche Winkel eine einigermaßen gute, sagen wir in Anführungsstrichen komfortable Position auf dem Rennrad und auf dem Triathlonrad ist. Wir haben unser Bikefitting-Video verlinkt. Wir haben die Bikefitting-Podcast-Folge mit Tanja verlinkt, die auch nochmal richtig toll Input gibt. Und wir haben natürlich auch noch ein Buch rausgesucht zum Bikefitting. Also wenn du irgendwas zum Bikefitting brauchst, dann ist das genau die Webseite für dich. Deswegen empfehle ich auch direkt anschauen und dann gleich in den Lesezeichen speichern. Dann könnt ihr da immer wieder drauf zurück, wenn ihr mal gucken wollt. Man muss jetzt nicht perfekt bikefitten damit, aber man kann sich einfach mal fotografieren lassen auf dem Rad und einfach kurz gucken, habe ich eine einigermaßen gute Sitzposition oder nicht? Oder kann ich noch was verändern? So, das nur als Tipp. Schaut es euch an und speichert es euch.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ich habe auch 50.000 Tabs gespeichert in hilfreichen Webseiten, die ich im Laufe meiner Karriere hier gefunden habe. Und ja, ist nicht immer einfach, die dann wiederzufinden, auch wenn man schon so viele gespeichert hat. Aber wenn man sie mal gespeichert hat, ist immer noch besser, als wenn man weiß, da war doch mal so eine Website. Mensch, was haben die denn gemacht? Wie hießen die denn noch? Wie finde ich das denn wieder? Genau.
Ja, aber das ist natürlich auch gar kein Problem. Wir haben auf unserer Webseite, gibt es ja auch ein Menü. Und da gibt es einen Menüpunkt Tools. Da ist der FTP-Rechner drin, da sind unsere ganzen Pace-Rechner drin, auch ein Triathlon-Pace-Rechner, falls ihr den noch nicht entdeckt habt, und eben auch dieses Bike-Fitting-Tool. Wenn man es jetzt nicht speichern möchte oder eben schon ganz viele Sachen gespeichert hat und eigentlich das auch eher so ein Riesenberg ist, wo man auch nichts mehr richtig findet, dann kann man einfach bei uns auf die Webseite gehen und dann unter Tools gucken, da sind die alle und dann kann man die alle nutzen. Da kann man auch seine Zielzeiten für den nächsten Triathlon ausrechnen, wenn man möchte.
Guter Punkt.
Ja, gut, dass du das nochmal erwähnt hast, mit, dass man ja so viel Sachen speichert. Jetzt passiert tatsächlich und dann findet man es nicht mehr. Aber deswegen haben wir es natürlich in unserem Menü verlinkt, dass man das findet. Die einfache Antwort auf die Frage, brauchen wir eine Pause, hätten wir auch gerne da verlinkt. Das ist aber eben nicht so einfach. Denn, und das ist, glaube ich, schon klar geworden, wir alle sind nicht Jonas Deichmann oder Anne Haug oder Patrick Lange. Die vielleicht anders Pause brauchen. Vielleicht bin ich aber auch nicht Lotta und brauche deswegen andere Pause als Lotta. Und Lotta ist nicht Schorsch und deswegen kann sie anders trainieren. Es ist halt super individuell. Und ich persönlich als Trainer mit der Erfahrung, die ich mittlerweile in den über 10 Jahren schon gesammelt habe, glaube, dieses Superkompensationsmodell ist mega gut, wenn man einsteigt in Sport. Das ist eine super Erklärung, wie Reizsetzung funktioniert, was man damit erreichen möchte. Und es ist super gut, um sein Training dadurch zu strukturieren. Ich habe es genauso gemacht. Ich habe genauso angefangen und es war ein super Einstieg für mich. Ich muss aber auch ganz klar sagen, aktuell in meinem dritten Jahr als Langdistanzathlet gibt es eigentlich keinen Tag, an dem ich nicht trainiere. Also ich habe keine trainingsfreien Tage, an denen ich Pause habe. Ich habe natürlich meine Struktur mit intensivem und weniger intensivem Training. So, also wo man ja auch sagen kann, dass es immer noch ein bisschen genau diesem Prinzip folgt. Also die Belastungssteuerung. Aber mich würden die Werte von Jonas mal interessieren. Ich glaube, dass so jemand wie Jonas, der das auch sehr gut übers Gefühl machen kann, keine Ruhetage mehr braucht.
Ja, also ich bin der Meinung, das hast du ja auch schon angesprochen, dass es sehr hoch individuell ist und von vielen verschiedenen Aspekten abhängt. Der eine Aspekt wäre natürlich, was ist dein momentanes Fitness-Level? Je höher das ist, umso weniger Pause brauchst du vermutlich, weil du schon sehr, sehr gute Routinen und Strukturen hast. So.
Und dann, der Körper lernt auch, schneller zu regenerieren.
Genau. Dann ist es zum Beispiel auch wichtig, was machst du denn für Einheiten? Klar, wenn das jetzt halt eine kurze Grundlagen- oder Regenerationseinheit ist, ja, dann hilft dir das ja sogar schon, in dieser Einheit hinterher dich besser zu fühlen. Das heißt, diese Einheit kannst du machen, ohne dass sie irgendwelchen Schaden anrichtet und sie wird wahrscheinlich sogar noch eher dazu beitragen, dass du hinterher leistungsfähiger bist. Also das ist natürlich immer ganz wichtig zu bewerten, was für Einheiten du dann jetzt eigentlich meinst. Nach welcher Einheit brauchst du eine Pause und nach welcher kannst du halt ganz normal so weitermachen. Ne? Was das Fitnesslevel angeht, fallen mir auch die unzähligen Gespräche mit Triathlon-Profis ein, die wir schon geführt haben, wo es ja eigentlich auch dann ganz häufig zur Sprache kam, dass die 2-3 Mal am Tag trainieren und zwar nicht irgendwie Pillepalle eine Stunde auf der Rolle, sondern ach, ich mache erst 1,5 Stunden im Schwimmbecken, dann mache ich 5 Stunden auf dem Rad und zum Schluss mache ich noch 10 Kilometer Koppellauf. Also da würde unser Eins ja schon zusammenbrechen unter dieser Belastung, aber für die ist das halt normal, die haben sich das angewöhnt. Oder der Körper hat sich daran gewöhnt. Mhm. Und ein dritter wichtiger Aspekt ist meines Erachtens dann natürlich auch das Alter. Nicht zu verwechseln mit dem Trainingsalter, das spielt da auch ein bisschen mit rein. Also wenn ich mit 20 angefangen habe, dann habe ich mit 50 quasi ein Trainingsalter von 30 oder bin halt schon sehr, sehr routiniert da drin. Und dann werde ich natürlich merken über die Zeit, dass ich vielleicht nicht mehr so schnell regeneriere und einfach schneller oder längere Pausen brauche. Wenn ich aber mit 50 erst anfange, dann habe ich ja überhaupt keinen Referenzwert, wie das gewesen wäre mit 20. Dann kann es sein, dass ich mit 55 oder mit 57 mich sogar besser fühle und denke, ich brauche jetzt weniger Pause als zu Beginn meines Trainings. Also das muss man immer alles irgendwie mit berücksichtigen und muss das eben individuell sich anschauen. Ich kann jetzt nicht Lotta und Schorsch miteinander vergleichen, weil die sind halt komplett unterschiedlich von der Physiologie. Lotta ist eine Frau. Normalerweise haben Frauen regenerieren Frauen schneller als Männer, können sich aber dafür nicht ganz so hart pushen, zumindest in der Theorie. Aber ob das jetzt auf Lotta und Schorsch wirklich so zutrifft, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Also ja. Nur mal so als Beispiel. Es gibt da ganz viele Anhaltspunkte oder so grobe Richtlinien, aber es heißt nicht, dass es für dich dann genauso ist. Und wenn du dir da halt nicht sicher bist und dich gerade noch selbst coachst und immer wieder an deine Grenzen kommst, weil du halt nach einem Krafttraining zum Beispiel 3 Tage Pause brauchst oder irgendwie ständig schwere Beine hast vom Radtraining, dann wäre vielleicht der nächste clevere Move, dir zu überlegen, ob du doch einen Coach brauchst oder irgendwie schaust, ob dir jemand da Tipps geben kann, wie du das besser strukturieren kannst, damit du eben das Maximum aus deinen Möglichkeiten rausholen kannst, ohne total fertig zu sein dabei.
Ja, und ein anderer Punkt ist eben auch, wir können ja, oder wir betrachten ja das Training nur sehr fokussiert oder sehr monokausal. Also wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt Intervalle trainiere, dann muss ich danach so und so lange mich erholen. Oder Intervalle sind so und so belastend für mich. Aber das ist ja nur die Reizsetzung und nur ein ganz kleiner Teil in diesem ganzen Puzzle des Trainings. Ich kann ja jetzt zum Beispiel eine Intervalleinheit machen und da komme ich jetzt zu dieser Mitochondrienfolge zurück. Ich mache jetzt eine Intervalleinheit und mache die abends und werde danach natürlich die Kalorien reinessen, aber ich esse zum Beispiel keine Kohlenhydrate, weil ich möchte ja das Mitochondrienwachstum anregen. Dann gehe ich schlafen und am nächsten Morgen mache ich nochmal eine nüchterne Einheit und dann esse ich wieder ganz normal meine Kohlenhydrate. Dann bin ich mir sicher, dass die Regenerationszeit von dieser Intervalleinheit eine andere sein wird, als wenn ich eine Intervalleinheit mache, wo ich mich hinterher gleich gut mit Kohlenhydraten und allem verpflege, dann ist natürlich dieser Reiz für die Mitochondrienbildung nicht so da, aber die Erholung für mich vielleicht ein bisschen eher. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir lassen jetzt mal die Ernährung ganz weg, wir ernähren uns genau gleich, aber das eine Mal schlafen wir richtig beschissen nach dieser Trainingseinheit, aus 1000 Gründen. Neugeborenes, Hausbau, Stress bei der Arbeit. Wir schlafen 4 Stunden und die in 4x1 Stunden Blöcken und liegen zwischendrin immer eine Stunde wach. Wir sind am nächsten Morgen völlig fertig. Und nach der nächsten Intervalleinheit schlafen wir 8 Stunden wie ein Baby und sind ganz anders erholt am nächsten Morgen. So, und wenn man diese ganzen Punkte dann nochmal reinnimmt, dann kann man eigentlich, man kann nicht sagen, immer nach einer Intervalleinheit brauchst du 2 Tage Pause. Das ist völlig unmöglich, weil Lotta und Schorsch sind ja schon unterschiedlich. Und dann kommt noch dazu, dass sie ja anders schlafen können. Nicht immer anders schlafen, aber mein Schlafverhalten kann sich von Tag zu Tag verändern. Die Ernährung ist ein Punkt. Der Stress auf der Arbeit ist ein Punkt. Der Stress im Privatleben ist ein Punkt. Gestern hat es 15 Grad gehabt und es hat geregnet. Heute hat es 35 und die Sonne scheint. Und schon ist die Belastung eine andere und die Erholung eine andere. Das sind so viele Faktoren, die einfach es sind so viele Faktoren, die eigentlich in diesem Modell der Superkompensation nicht berücksichtigt werden, dass man es einfach, das kann man null klar sagen.
Mhm. Ja, also eigentlich ist dieses System quasi eindimensional in vielerlei Hinsicht.
Ja.
Einerseits betrachtet es halt zumindest zu Beginn nur die Glykogenspeicher. Inzwischen wurde das natürlich auch auf andere Systeme übertragen, aber da ist es halt umso schwieriger dann zu sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt weiterzumachen.
Ja.
Und zweitens betrachtet das Ganze, das Training nur ohne jegliche externe Faktoren.
Mhm.
Und die spielen natürlich meistens sogar noch eine viel größere Rolle als das Training an sich. Klar, Training ist für unseren Körper Stress, aber wenn wir halt, keine Ahnung, in Scheidung liegen oder irgendwie gerade den Job wechseln, dann ist das für unseren Körper wahrscheinlich sogar noch viel belastender als halt irgendwie 2 Stunden Grundlage auf der Rolle oder auch mal die Intervalle auf der Bahn. Also mentaler Stress kommt eben on top dazu und kann dafür sorgen, dass dieses ganze System wie ein Kartenhaus in sich zusammenbricht und so nicht funktioniert. Beziehungsweise das weist uns eigentlich darauf hin, dass wir generell immer ein gutes Gefühl dafür entwickeln müssen, ganz egal, was wir trainieren, wie wir uns fühlen.
Ja.
Und also mein Plädoyer ist seit 1950 eigentlich dasselbe, dass du, lieber Hörer, liebe Hörerin, dir das auch mal aufschreibst. Zum Beispiel, wie hast du dich nach einer Trainingseinheit gefühlt oder auch während der Trainingseinheit? Wie anstrengend war das für dich?
Ja.
Auch im Vergleich zu einer ähnlichen Trainingseinheit. Manchmal macht man ja auch Intervalle paar Wochen hintereinander immer wieder.
Ja.
Und kann dann sagen, okay, dieses Mal war ich schon beim 6. Intervall total fertig und wurde immer langsamer. Und letztes Mal war ich erst, dachte ich nach dem 10. Intervall, ich könnte jetzt noch 2 machen.
Ja.
So, alle diese Dinge, dafür muss man ein Gespür entwickeln. Und das ist natürlich, braucht Zeit, braucht Erfahrung. Aber manchmal hilft einem so eine Gedächtnisstütze, wenn man sich bei Garmin oder wo auch immer man sein Training trackt, dann noch eine Notiz macht. Ich habe so und so viel ISO genommen. Ich habe vorher das und das gegessen. Mir tat keine Ahnung was weh. Alle diese Dinge sind einfach super hilfreich und können dazu beitragen, dass man in der Zukunft besser einschätzen kann, wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt für die nächste Einheit und wie belastend oder anstrengend sollte die dann sein.
Das freut, wenn man das bei Training Peaks bei seinen Einheiten macht, das freut immer den Coach ungemein, weil dann liest nämlich der Coach immer, so ist es mir gegangen. Und je mehr Informationen man als Coach natürlich hat, umso mehr kann man da auch diese Informationen in die Entscheidung fürs nächste Training mit einfließen lassen. So, du hast vollkommen recht und ich glaube, es könnte fast schon ein Schlusswort sein, du hast vollkommen recht, das Körpergefühl ist extrem wichtig. Und das ist auch der Punkt, den eigentlich fortgeschrittene Athleten als Vorteil haben sollten. Die kennen ihren Körper. Und wenn sie clever sind, und ich meine alle unsere Athleten oder wer bei uns in die Mission Triathlon Community sind nur clevere Athleten, die merken dann auch, wenn es halt wehtut oder wenn es eine Verletzung gibt, dann muss ich was verändern. Da lernt man ja über die Zeit auch seinen Körper sehr gut kennen und kann ihn dann gut einschätzen. Und dann kann man auch sehr gut sagen, okay, ich brauche gerade keinen Ruhetag. Ich kann dadurch, wie mein Training strukturiert ist, auch die Intensitäten abwechseln und einen Grundlagenlauf machen, obwohl ich den Tag vorher zum Beispiel Intervalle auf dem Rad gefahren bin. Es ist aus meiner Sicht noch Das beste Instrumentarium, um das Training da wirklich am zuverlässigsten zu steuern. Also man kann mit wenn man sehr gute Messinstrumente zur Verfügung hat, das auch anders machen. Aber wenn meine Garmin-Uhr mir halt sagt, ich soll jetzt 72 Stunden mich erholen, und ich plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen, ich hatte vorletzte Woche beim Radtraining, hatte ich Tisch- und Luftpuls an meiner Garmin-Uhr, dann kann ich dem halt nicht vertrauen. So, das ist Bullshit, was die erzählt. Und ich meine, ich hatte beim Radtraining auf dem Rollentrainer meine Uhr auf dem Tisch liegen und ich dachte, ich habe den Pulsgott angeschalten. Habe ich nach 20 Minuten gemerkt, der war nicht an. Aber meine Uhr hatte trotzdem Puls. Dann habe ich drunter geguckt und der Pulssensor hat halt geleuchtet. Das heißt, meine Garmin-Uhr hat auf dem Tisch irgendwie Puls gemessen. Vielleicht, weil der eine marmorierte Farbe hatte. Und dann dachte sie, das Dunkelrot ist vielleicht Blut. Keine Ahnung. Dann habe ich die Uhr hochgenommen. Dann hing die Uhr in der Luft. Und dann stieg der Puls von 149 auf 181. Dann habe ich sie wieder zurück auf den Tisch gelegt und dann ging es mir gleich viel besser, weil mein Puls wieder runtergegangen ist. Aber wenn die Uhr natürlich auf diesen gemessenen Werten mir eine Erholungszeit ausgibt, ja, dann kann ich auch würfeln.
Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr spezielles Beispiel und das trifft ja eigentlich hoffentlich selten zu, weil wir ja immer unseren Puls gut anstellen oder dafür sorgen, dass die Uhr vernünftig misst.
Ja, aber nein, ich wollte nur sagen, also da ist das Körpergefühl schon sehr wichtig.
Genau, ja. Also mich beeindruckt immer noch nachhaltig die Information, dass Anne Haug ihre Werte gar nicht anguckt. Zum Beispiel, wenn sie jetzt den Ironman auf Hawaii macht, dann schaut sie gar nicht, wie viel Watt pushe ich denn da. Die macht das alles nach Körpergefühl. Mhm. Und auch andere Leute sagen, sie wissen ungefähr, wie es sich anfühlen muss. Oder sie wissen, das und das ist mein Schwellenpuls. Und mehr brauchen die gar nicht. Die wollen gar nicht wissen, trete ich jetzt gerade 350 Watt oder nur 280, was auch immer. Mhm. Ist ja ganz egal, random. Aber das ist eigentlich das, was einem auch im Wettkampf dann weiterhilft, wenn man das Gefühl dafür entwickelt hat, wie hart sich was anfühlen sollte und wie lange man das dann auch durchhält.
Ja, ja, das sind Erfahrungswerte, genau.
Ja.
So.
Aber ich glaube, jetzt haben wir wirklich genug darüber gesprochen, haben das Prinzip oder die Theorie erklärt, ein bisschen kritisiert. Natürlich ist da trotzdem was dran, so ganz grundsätzlich an diesem Satz, dass eben in der Pause die Magie passiert.
Ja.
Aber jetzt weiß auch jeder, das hoffentlich einzuordnen und auch ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten.
Genau, genau. Wir brauchen Pause, wir brauchen Erholung, um das länger durchhalten zu können, um uns im Training zu entwickeln. Aber es ist nicht immer so, dass wir alle nach einem Trainingstag einen Erholungstag brauchen. So, das ist sehr individuell und bei jedem eben ganz unterschiedlich. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende.
Ja.
Also für heute.
Genau. Nicht am Ende mit der Energie.
Nein, um Gottes Willen.
Aber wir füllen gleich unsere Glykogenspeicher wieder auf.
So sieht's aus. wünschen dir trotzdem dennoch, besonders deswegen, weil wir unsere Glykogenspeicher auffüllen, einen schönen Tag, schöne Woche. Viel Spaß beim Training und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Genau.
Bis dahin. Ciao. We'll be right back.